Ja, vielen Dank, dass ich da so kurzfristig zu Ihnen sprechen darf. Und ich möchte Ihnen vielleicht ein Kapitel der Psychiatrie näher bringen, das vielleicht manchmal umstritten ist, das aber eine sehr große Bedeutung hat, weil es sehr großes Leiden verursacht. Immer wieder höre ich, dass Angehörige sehr betroffen sind, dass eben ihre Angehörigen wiederum dann so ein Problem aus dieser Richtung haben, also mit Verhaltenssüchten eben, insbesondere der Spielsucht. Und das Typische dabei ist, dass die Betreffenden aber oft nicht gerne etwas unternehmen, nicht gerne Hilfe aufsuchen, sondern dass das in der Regel mehrere Jahre dauert, und dazu bringe ich dann auch noch Folien. Der Vortrag war eben ursprünglich über Internetsüchte oder elektronische Süchte, und ich werde eben auch ein bisschen dazu ausschweifen, eben, aber dann im Wesentlichen über die Glücksspielsucht sprechen. Ja, vielleicht Sucht ganz allgemein, weiß man, also Sucht, kann man sagen, ist eigentlich eine Art Selbstheilungsversuch. Es geht darum, das Befinden zu verbessern oder zu beeinflussen, und da gibt es eben verschiedene Substanzen, die eben zu Abhängigkeit dann führen können, und aber eben auch Verhalten kann dann zur Abhängigkeit führen. Eben bekannt ist also schon seit mehreren hundert Jahren eigentlich die Glücksspielsucht eben, und neuer eben überhaupt erst seit der Erfindung des Computers natürlich eben Computerspielsucht oder Online-Spielsucht eben. Kaufsucht ist auch ein wichtiges Thema, über das wir nicht sprechen werden heute da vielleicht, aber auch die Sexsucht, und die ist eigentlich auch schon länger beschrieben, ist also keine neue Erfindung aus den USA, sondern gibt schon länger, und natürlich auch Essen kann zur Sucht werden. Und dann kann man natürlich abhängig werden von verschiedensten Substanzen, eben Schmerzmittel zum Beispiel, oder auch gerade bei Essstörungen dann eine spezielle Problematik ist auch der Laxantienabusus, kommt dann vor. Dann haben wir auch einen Patienten gehabt, der hat Säureblocker genommen, schon vorsorglich eine Handvoll, und so eine Abhängigkeit entwickelt. Also es gibt da ein weites Feld. Und im amerikanischen DSM-5 eben, das 2013 eben rausgekommen ist, sind eben Forschungsergebnisse zur Sucht zusammengefasst, und im Wesentlichen geht es darum, dass hier eben verschiedene Symptome auftreten, die eben mit kontinuierlichem Substanzgebrauch und dann eben auch Verhalten zusammenhängen. Und das Typische ist, dass durch diese Aktivierung des Belohnungssystems sich das eben einprägt und hier dann das zentrale Symptom des Cravings, also des Suchtverlangens, ergibt, und eben das Leben engt sich und das Verhalten engt sich zunehmend eben auf diese Sucht eben ein und auf dieses Craving ein. Das ist sozusagen ist ganz im Zentrum des Denkens. Dann weiß man eben, dass im Zuge der Sucht oder vielleicht auch prädisponierend eben eine verminderte Selbstkontrolle, also vor allem im präfrontalen Kortex ist, auch vielleicht zugrunde liegend eben als Hinweis für eine an sich zugrunde liegende Impulsivität, aber vielleicht auch eine Impulsivität, die sich aufgrund der Suchterkrankungen ergeben kann. Die allgemeinen Kriterien der Abhängigkeitserkrankungen kennen Sie und sind jetzt eben in der neuen Fassung des DSM zusammengefasst. Früher hat es gegeben die Substanzabhängigkeit mit eben der Toleranzentwicklung und Entzugssymptomen und demgegenüber dann den schädlichen Gebrauch oder den sozusagen Substanzabusus. Das hat man heute eben zusammengefasst, eigentlich zu einer Krankheit, die eben leicht oder eben dann schwer ausgeprägt sein kann. Und zentral ist eben dieser Kontrollverlust, Und eben als Verlaufskriterium eben erfolglose Versuche aufzuhören und eben diese gedankliche Einengung des Craving. Dann eben kommt es eben zu einer Beeinträchtigung durchgehend eben in verschiedenen Bereichen, Verlust der Interessen eben und dass das trotzdem weitergemacht wird, obwohl eigentlich schon negative Folgen da sind. Und bei Substanzen eben dann diese Toleranzentwicklung und Entzugssymptome, die aber auch bei Verhaltenssüchten dann versucht wurde zu definieren, aber das meiner Ansicht nach eher umstritten ist. Ja, jetzt fragt sich, sind eben Verhaltenssüchte eben Erkrankungen oder ist das eine neue Strömung, die irgendwie aus den USA zu uns gekommen ist und ist das so eine Inflation in der Psychiatrie? Und eben da gibt es diese Verhaltenssüchte, die wir eben schon erwähnt haben. Und es ist jetzt eben in das neue diagnostische Manual der amerikanisch-psychiatrischen Gesellschaft ist jetzt die Glücksspielsucht aufgrund vieler Forschungsergebnisse, die eben einen Bezug zu den Suchterkrankungen darlegen, unter den sozusagen Addiction-Related Disorders. Auf Deutsch ist es eben etwas ein bisschen unklarer formuliert, eingereiht worden. Früher war das und auch in der ICD-10 ist es weiter noch bei den Impulskontrollstörungen, also so eine an sich zutreffende, aber eigentlich eine Restkategorie, wo jetzt auch verschiedene Zwangserkrankungen drinnen sind, die eben in dem neuen System hier besser verteilt wurden. Und dann wurden eben verschiedene Verhaltenssüchte wie die Online-Spielsucht oder Computerspielsucht eben in den Anhang gestellt, weil hier noch weitere Forschungsergebnisse erforderlich sind. Grundsätzlich ist aber dieses Konzept der Verhaltenssüchte nicht neu. Auch Esquirol hat da schon vor jetzt so 200 Jahren hier die Monomanien beschrieben, die Sie sicherlich kennen. Es ist zwar nicht ganz genau das, ist ein bisschen übergreifend, ein bisschen gemischt mit Zwängen oder eben auch vielleicht autistischen Verhalten dann gemischt, aber er hat hier beschrieben auch, dass sich ein Verhalten immer mehr ausprägen kann, sodass es dann zum Problem wird. Ja, diese Störung eine dieser Verhaltenssüchte, eben die Online-Spielsucht oder wie es genau heißt, eben Störung durch Spielen von Internetspielen, ist also jetzt im Anhang des amerikanischen Manuals drinnen und es ist eigentlich so nach den allgemeinen Suchkriterien definiert. Sie sehen hier vor allem diese übermäßige Beschäftigung mit Internetspielen, aber eben hier ganz bewusst ausgenommen exklusive Glücksspiele, weil im Internet können Sie ja genauso auch Glücksspielseiten aufsuchen und das ist auch das, was zunehmend gebraucht wird, also etwa 50% der Patienten, die an Glücksspielabhängigkeit leiden, spielen auch über das Internet, aber vielleicht auch land-based eben oder vor Ort eben, also gemischt, also es ist da zunehmend eben. Also es tritt immer mehr ins Zentrum der Interessen eben. Es wird auch so eine Entzugssymptomatik definiert, dass eben die Leute reizbar sind, wenn sie eben nicht spielen können und dann auch eine Toleranzentwicklung, dass man immer mehr spielen muss, dann bis letztendlich durchschnittlich etwa 10 Stunden pro Tag. Die Leute sitzen vor diesen Spielen, vor dem Computer und es gibt sogar Berichte eben aus Japan, wenn man gehört, also wo eben Patienten, vor allem junge Patienten sind es ja, vor ihrem Computer verhungert sind und gestorben sind. Das sind vielleicht Einzelfälle, aber typisch wird beschrieben, dass sich die Betreffenden, gerade meistens Jugendliche sind es, in ihr Zimmer zurückziehen, vor ihren Computer zurückziehen und dort nur sich das Essen irgendwie vor die Tür stellen lassen und kaum rausgehen mehr, sich isolieren und nur mehr im Cyberspace tätig sind. Das heißt, bei diesen Spielen tätig sind, die in der Regel Strategiespiele sind, das heißt, wo man ein Level verteidigen muss oder eben eine Figur eben verteidigen muss, eine Position, und daher ist man immer angehalten, mehr zu spielen, weil es Konkurrenz gibt, eben im Internet, überall auf der Welt eben. Und da eben man nicht zurückfallen darf. Ne? Das ist ein Teufelskreis, der da eine Rolle spielt und kann eben dazu führen, dass eben eigentlich die Ausbildung vernachlässigt wird, dass man auch soziale Beziehungen vernachlässigt und ja, und es gewinnt immer mehr eben die Funktion, den Ängsten und den unangenehmen Gefühlen zu entfliehen, und da fühlt man sich am wohlsten, da ist man auch abgelenkt dabei. Also so, das wären auch dann typische Suchtansatzpunkte eben, dass man sein Verhalten eigentlich damit beeinflussen will, und eigentlich nur damit geht es einem am besten, da ist man dann konzentriert und braucht sich auch sonst mit den Problemen des Lebens, die gerade natürlich in der Adoleszenz oft sehr heftig sind, nicht beschäftigen. Und dadurch kommt es eben dazu, dass Beziehungen verloren gehen, dass man isoliert wird und eben auch die Ausbildung dann vernachlässigt, Schule abbricht. Es sind vor allem hohe Prävalenzzahlen, und insbesondere Studien aus Asien liegen vor, wo hier berichtet wird, dass so bei den 15- bis 19-Jährigen sogar 8,4% betroffen sind bei den Burschen, und eben bei den Frauen eben 4,5% etwa. Man findet auch da häufige Komorbiditäten, Depression, aber auch Zwangsstörung und vor allem auch Aufmerksamkeitsstörung, die hier eine Rolle spielt, so dass hier das oft der beste Weg ist, sich zu entspannen, weil die Konzentration hier gegeben ist. Ja, aber das Internet natürlich hat unsere Gesellschaft eben erfasst, wird immer wichtiger, es geht oft gar nichts mehr ohne Internet, und dadurch ist es eben ein Bereich, der für Verschiedenes eine Rolle spielt. Und so könnte man sowas wie Cyber Disorders definieren, eben, also eben, wie ich schon gezeigt habe, eben diese Online-Spielsucht, aber auch zum Beispiel exzessive Nutzung von sozialen Netzwerken, Facebook und so weiter. Und so, dass man sich immer mehr abschließt, als Außenstehender hat man oft den Eindruck, die Betreffenden kommunizieren überhaupt nur mehr mit ihrem Smartphone und dann mit anderen Leuten. Aber es ist auch eine Form der Kommunikation und kann dann dazu auch führen. Es hat auch einer hat hier eine sogenannte Facebook-Depression definiert, also eine Depression, die sich ergibt, wenn die Anzahl der Freunde eben rapide abnimmt und die Likes abnehmen. Ist hier eine reaktive Depression ausgelöst. Also es gibt hier weitere Phänomene, die jetzt gar nicht unbedingt also auch mit Sucht zu tun haben, sondern viele sind einfach mehrere Möglichkeiten aufgrund dieser erweiterten Möglichkeiten im Internet eben und im Cyberspace. Und da gibt es auch noch sowas, was Sie sicher kennen, Cyberchondrie, das heißt, vor allem Angstpatienten suchen im Internet noch verschiedenen Symptomen, suchen Gesundheitsseiten auf und versuchen ihre Krankheit da zu definieren und werden immer mehr beunruhigt, suchen aber weiter dann noch selektiv, suchen sie ihre beunruhigenden Symptome heraus. Und das wurde auch schon sozusagen als praktisch Form der Hypochondrie eben definiert, die speziell mit diesen neuen Informationsmöglichkeiten erweitert wird. Aber natürlich auch eben eine Suchtcharakter hat dann auch diese exzessive Nutzung von pornografischen Seiten und auch bei strafbaren Handlungen kann das natürlich eine Rolle spielen, also gerade im Bereich der Sexualstörungen hat sich das auch immer mehr ins Internet verlagert, sodass auch eben Kinderpornografie bei pädophilen Patienten dann eine zunehmende Rolle spielt. Ja, gehen wir nun also auf das pathologische Glücksspiel ein, als eine Form oder vielleicht auch die wichtige Form eben der Verhaltenssüchte. Also in der ICD-10 ist definiert eben nicht allein dadurch, dass man einfach häufig spielt, sondern dass das Denken immer mehr, also das Denken immer mehr vom Glücksspiel erfasst wird und das Glücksspiel ins Zentrum des Denkens tritt und dass dieser unkontrollierbare Drang auftritt. Also es geht nicht allein, dass man häufig spielt, sondern eben es ändert sich auch eben in der Psyche etwas. Und also typisch diese ständige Beschäftigung mit dem Glücksspiel. In der amerikanischen Klassifikation hat man schon früh eigentlich eher nach den Suchkriterien definiert, auch hier eben, dass man stark eingenommen ist vom Glücksspiel, aber hier dann die Dosissteigerung, man muss immer mit höheren Einsätzen spielen, um die gewünschte Erregung zu erreichen. Das ist aber, das ist zwar beim Großteil der Fall, dass man hier diesen Reiz steigern muss, aber andere, insbesondere ältere Patienten, spielen oft mit den gleichen Einsätzen, um einfach möglichst lange spielen zu können. Also es kann auch ein Aspekt sein. Also es ist nicht unbedingt jetzt diese Dosissteigerung drinnen, aber man sieht es eben. Ja, und dann auch hier sieht man sehr typisch, dass die Leute dann doch erkennen, dass sie vielleicht ein Problem haben, versuchen aufzuhören, aber dann doch wieder anfangen, meistens eben im Rahmen von Belastungen und dass das eben eine wichtige Bedeutung kriegt, dass sie unruhig sind, eben beim Spielen einschränken, wenn sie nicht spielen dürfen, das ist dann so als Entzugssymptom gekennzeichnet worden, ist aber eigentlich eher diese emotionale Erregung, weil das Spielen so eine Bedeutung bekommen hat und das Craving so stark ist. Und dann hier ist auch schon definiert, eben, dass man spielt, eben, um Problemen zu entkommen oder eine dysphorische Stimmung zu erleichtern, also etwas, was bei den anderen Krankheiten in den Diagnosesystemen nicht enthalten ist, dass man hier das sozusagen eine Ätiologie impliziert wird, aber da wird schon darauf eingegangen, dass man eben versucht, sein Befinden dadurch zu verbessern. Sehr typisch, dass man dann immer wieder zurückkehrt, verloren hat, dann vielleicht muss man wieder spielen eben, kehrt dann zurück und so verstärkt sich eben das Ganze und auch sehr typisch eben, dass man sich auch in der Persönlichkeit verändert, man versucht das Spielen zu verheimlichen, es ist einem peinlich und man verstrickt sich dann in Lügengebäude, was natürlich weiter Stress macht und auch das Befinden verschlechtert eben. Und dann können auch natürlich illegale Handlungen entstehen durch Spielen. Das ist jetzt in der aktuellen Fassung, ist dieses Kriterium rausgenommen worden eben. Aber es findet statt. Sie lesen immer wieder vielleicht Berichte, dass gerade sehr viele Bankräuber eben dann versuchen, ihre drängende Not hier zu verbessern und hier eben ein Delikt begehen, sind aber Delikte insgesamt nicht so häufig, was aber durchaus häufig ist bei Glücksspielabhängigen, dass sie eben Geld unterschlagen, meistens sind es im Eigentumsvergehen, dass Angehörige eben bestohlen werden, die Kreditkarte entwendet wird oder dass man sich Geld ausborgt und dann nicht mehr zurückzahlt oder eben, dass man sich in der Firma, eben gerade wenn man einen Inkasso-Job hat, dann Geld ausborgt unter der Annahme, naja, da gewinne ich eh und dann kann ich es ja gleich wieder zurücklegen in die Firmenkasse, nicht? Und dann fällt es auf und sieht man oft, dass lang verdiente Mitarbeiter dann plötzlich eben hier straffällig geworden sind und meistens lässt sich das intern regeln. Nur wenige werden dann also angezeigt, sondern es gibt dann meistens Regelungen, aber oft dann natürlich verliert man seinen Job dadurch. Und dann das Typische, dass man sich darauf verlässt, dass die anderen das Geld bereitstellen, dass man immer wieder angehörig dann fragt, naja, jetzt bin ich gerade in Not geraten, jetzt muss ich 3.000 Euro eben zurückzahlen schnell morgen. Und ich höre eh auf und das letzte Mal noch, dass mir das geborgt wird, nicht? Und dann aber hat man wieder einen Rückfall und es führt natürlich dazu, dass das Vertrauen bei den Angehörigen verloren geht zunehmend und und sich eine eigene Familiendynamik erklärt. Ausgenommen sind hier natürlich manische Episoden, wo auch so eine Spielsucht auftreten kann, aber selbst auch bei der bipolaren Störung gibt es eine Spielsucht. Die Leute spielen dann oft auch gerade in den depressiven Episoden. Ja, wie häufig ist die Spielsucht? Etwa 1% sind betroffen. Also hier in einer österreichischen Studie waren es also 0,7%, die den Kriterien des pathologischen Spielens entsprochen haben und sozusagen etwas unterschwellig in der Diagnostik. Also wann kommen noch einmal 0,4% dazu, also etwa 1% der Erwachsenenbevölkerung ist betroffen. Aber eben nur wenige suchen eben Hilfe auf. Was man so weiß aus Studien, sind es nur 2-10% etwa, die Hilfe aufsuchen. Also es besteht eine besondere Scheu und ich werde dann noch versuchen, ein paar Daten zu dem Hilfesuchverhalten auch zu bringen. Ja, ist Spielen eine Spielsucht, eine Suchterkrankung, und da sieht man in verschiedenen biologischen Untersuchungen, dass wenn man eben Glücksspielrelevante Auslöser präsentiert, Fotos oder Bilder oder Töne präsentiert, kommt es zur Aktivierung ähnlicher Hirnareale wie bei Substanzabhängigen, wie bei Kokainabhängigkeit zum Beispiel. Und eben gibt auch Hinweise, dass das Belohnungssystem etwas vermindert in der Sensitivität ist und hier sozusagen verstärkt gereizt werden muss oder dieses Bedürfnis ist. Und dann eben diese verminderte Impulskontrolle, und da gibt auch Hinweise, dass hier eben auch eben genetische Gemeinsamkeiten von Spielsucht und Substanzabhängigkeiten sind. Entstehungsmodelle, wie entsteht das eigentlich eben? Also es spielen einerseits persönliche Faktoren eine Rolle. Bei einigen ist es vielleicht die Impulsivität, aber es muss nicht unbedingt sein. Also es kann, tritt auch in einem höheren Alter eben auf, aber vielleicht gerade eher bei denen, die jünger beginnen, kann das eine wichtige Rolle spielen. Es ist natürlich auch die Verfügbarkeit, spielt eine gewisse Rolle, aber bei weitem nicht die wichtigste Rolle, was man jetzt sieht. Also in Wien sind die Glücksspielautomaten verboten worden, die früher an jedem Eck zu finden waren. Und trotzdem aber ändert sich eigentlich nichts in der Häufigkeit der Hilfesuchenden, die eben zu uns kommen, und die Problematik besteht weiter, verschiebt sich oft eben ins Internet oder zu anderen Formen des Glücksspiels, wie Wetten zum Beispiel, ne, die gar nicht als Glücksspiel zählen gesetzlich. Und dann wichtig sind eben die Wirkungen des Glücksspiels. Und dann gibt es natürlich aufrechterhaltende Faktoren, das schauen wir uns dann gleich an. Impulsivität eben, da gibt es eine Studie dazu, also dass Kinder eben untersucht wurden und die eben eine erhöhte Impulsivität hatten in einem jüngeren Alter, haben dann eher später Probleme mit Spielsucht, aber auch anderen Problemen gehabt. Zum Beispiel auch hier andere Studie, Patienten, die eben eine erhöhte Impulsivität haben, reagieren da viel stärker auch auf Glücksspielsituationen. Also hier die Herzrate nimmt da eher zu im Vergleich zu Patienten, die weniger impulsiv sind. Dann andere Auslöser können auch sein oder dass es andere Auslöser auch gibt, weist darauf hin, dass zum Beispiel gerade unter Parkinson-Therapie mit Dopamin-Agonisten auch eine höhere Rate von eben Verhaltenssüchten auftritt. Also es ist nicht nur die Glücksspielsucht, die sich hier verstärken kann oder eben neu auftreten kann, sondern eben sind auch sexuelle Sucht eben oder aber auch Kaufsucht kann hier verstärkt auftreten. Ja, was auch dazu eine Rolle spielt, gerade bei Leuten mit Glücksspielabhängigkeit, findet man eine hohe Komorbidität mit verschiedensten Krankheiten. Zum einen sind es andere Suchterkrankungen, aber auch genauso Angsterkrankungen und eben affektive Erkrankungen, was darauf hinweist, dass hier die individuelle Ausgangslage dann eine Rolle spielt. Nicht? Einerseits muss man davon ausgehen, dass diese Ausgangslage, die negativen Affekte eben hier in der Entstehung eine Rolle spielen. Andererseits natürlich verschlechtert sich auch die Stimmung, wenn man immer größere Probleme bekommt. Ja, und wichtig ist eben so die Wirkung des Glücksspiels, und es ist, geht also nicht nur um das Gewinnen von Geld, sondern die Funktion ist eben die Ablenkung und Entspannung. Patienten sagen, also das ist oft das beste Mittel, mich zu entspannen. Ein Patient hat einmal gesagt, der an chronischen Schmerzen gelitten hat. Wenn er spielt, hat er überhaupt keine Schmerzen mehr, die sind plötzlich weg eben. Geht aber auch um die eben Regulierung von Emotionen, den Leuten geht es besser von der Stimmung her, und eben, aber es kann auch gerade bei Jungen eher eine Steigerung des Selbstwertes eine Rolle spielen, dass man dann eben Geld gewinnt und dann sich besonders gut vorkommt und das anderen dann präsentieren kann, wie locker man da umgehen kann. Und da sehen Sie auch bei einer Untersuchung, die ich mal durchgeführt habe, eben, sehen Sie, dass Geld gewinnen nur eine Funktion dabei ist. Viel wichtiger ist eigentlich die Funktion der Entspannung, insbesondere bei Frauen eben, das sind die blauen Balken da, und eben die Stimulierung, also dass es so anregend ist, aber eben auch sowas wie Können oder eben Selbstwert, Verbesserung spielt hier eine Rolle eben. Was auch eine Rolle spielt, ist, dass sich immer mehr so das Denken verschiebt, ne? Dass hier eben gerade selektive Wahrnehmung von Gewinnen stattfindet. Das wird auch natürlich gefördert in den Spielstätten eben. Aber auch, dass sehr typisch diese illusorischen Korrelationen auftreten, also dass man sich denkt, es gibt sowas wie Glückssträhnen und Verluststränen, nicht? Aber an sich ist jedes Spiel voneinander unabhängig, nicht? Und Karten werden immer neu gemischt sozusagen, und aber man denkt sich, wenn ich so viel verloren habe, jetzt muss ja irgendwann einmal das Glück kommen, nicht? Das ist ein typischer Gedankengang, oder aber auch, dass man den Spielautomaten zum Beispiel eben so als Partner wahrnimmt und dann sich richtig darauf fixiert. Gibt es auch einige, die sind da richtig an ein Gerät fixiert eben, und eben da eine Beziehung entwickelt eben. Gut, aber von Spielereignissen sind es natürlich besonders Spiele, die man sehr rasch wiederholen kann, also wo viele Tage dazwischen sind, zwischen Einsatz und Ergebnis, sind weniger suchgefährdet eben, sondern wo sich das innerhalb von Sekunden erhöht, und es geht eben um diese Erwartungsspannung, die hier dann ständig da sein muss, nicht? Und die hohe Ereignisfrequenz, aber auch Sachen wie häufig fast gewonnen, das wird dann auch so eingestellt, dass man eben, nicht, wenn das gerade irgendwie so ein bisschen runterhängt, so, nicht, dann wird es vom Gehirn als Gewinn wahrgenommen, nicht, obwohl es natürlich tatsächlich ein Verlust ist. Und vor allem sieht man, dass die Spielstätten meistens alle von der Außenwelt abgeschirmt ist, sodass man weiter in diesem dissoziativen Zustand eben bleiben kann und nicht abgelenkt wird. Es ergibt sich eben so ein Teufelskreis der Sucht dadurch, also eben irgendwo ist ein Auslöser, sei es irgendeine negative Stimmung oder eben, dass man plötzlich irgendwo Geld hergekommen hat und dann die Leute sagen, das Geld brennt im Hosensack eben dann. Und das führt dann dazu, dass man anspielen denkt und hier positive Erwartungen hat. Und gerade diese Erwartungshaltung führt dazu, dass es den Leuten schon besser geht, Dopamin wird ausgeschüttet eben. Und man ist schon weg von den Problemen und die Gedanken sind schon deutlich positiv und optimistisch, und dann natürlich beim Spielen geht es immer darum, was wird jetzt sein, um diese Erwartungsspannung geht es eigentlich. Nicht? Weil sonst, wenn man davon ausgeht, dass hier ja im Wesentlichen eigentlich Verluste entstehen, müssen ja die Leute relativ rasch aufhören, nicht, wenn sie da jetzt nüchtern kalkulieren. Aber das ist nicht der Fall, sondern man ist in diesem Flow der Erwartungsspannung und auch in diesem dissoziativen Zustand. Die Leute berichten, dass sie richtig weggetreten sind und erleben hier sehr positive Effekte. Und das führt auch dazu, dass die Leute das nicht gerne aufgeben. Während die anderen Angehörigen sehen oft nur die negativen Folgen und sagen, muss doch aufhören und können das nicht verstehen. Aber die Leute erleben diese sehr positiven Effekte. Und natürlich dann, wenn man verloren hat, ist die Stimmung wieder depressiv, sind Schuldgefühle und ist natürlich sind es wieder Auslöser für weitere Spielen. So schließt sich der Kreis eben. Wir sehen, Spielorte eben ändern sich nach den Möglichkeiten. Spielhalle war zeitlang beliebt eben. Und dann sieht man hier zum Beispiel Spiele übers Internet, wie das Internet aufgekommen ist. Mit einer gewissen Verzögerung kommen die Leute dann eben zu uns. Auch sieht man, dass das Spielen, das ist, ist die rote Linie, übers Internet zunehmend ist. Aktuell eben liegt die Zahl bei 50% derer, die auch eben über das Internet spielen, weil hier finden sich ähnliche, also die gleichen Spiele eigentlich. Und eben Wettbüro ist auch zunehmend und natürlich jetzt auch mehr zunehmend. Aber während die Pferderennbahn ist sozusagen etwas eher aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, das gehen wir da vielleicht, also nur ein kleiner Teil sucht eigentlich Behandlung auf. Und das dauert auch länger. Und da haben wir die Daten nochmal angeschaut, eben hier von der Spielsuchthilfe, eben alle die Erstkontakte von 2002 bis 2013 eben, die keine Vorbehandlung wegen Spielsucht hatten. Das waren dann 2.500 etwa, sieht sehr typisch, etwa 80% Männer und eben nur 16% Frauen suchen hier Behandlung auf und die mittlere Problemdauer war etwa 6,3 Jahre. Also das ist eine gewaltige Zeit, wo sich eben Probleme entwickeln kann. Also, und das Interessante ist auch, dass 16% von diesen Leuten hatten auch eine Behandlung wegen eines anderen psychischen Problems aufgesucht, haben aber nicht über die Spielsucht berichtet. Sonst hätte man schon früher drauf kommen können. Also wegen Depression oder anderem. Also das ist eher was Typisches, was man sieht. Daher ist die Erkennung wichtig. Und man sieht auch, dass diese Rate der Problemdauer, also bis es, also wie lange es dauert, bis die Leute erstmals in Behandlung kommen, ziemlich konstant ist über die Jahre, also über das letzte Jahrzehnt auch. Obwohl eigentlich doch mehr Information in den Medien vorhanden ist und mehr Bewusstsein hier, hat es wenig Einfluss eigentlich auf diese Rate, sondern spielen viel mehr innere Faktoren eine Rolle, dass die Leute dann überhaupt eine Behandlung aufsuchen. Hier Darstellung sozusagen in Bezug gesetzt, sozusagen das Alter bei Beginn und eben die Problemdauer oder eben wie lange es dauert, bis sie eben erstmals Behandlung aufsuchen. Und da sieht man sehr typisch, da sehen Sie so eine große blaue Wolke eben da am linken Rand und das sind die, die eben schon jung begonnen haben und die brauchen in der Regel länger, bis sie in Behandlung kommen. Die grünen Punkte sind die Frauen und da sieht man, dass die Rate sehr konstant ist, haben in der Regel später begonnen, 10 Jahre später und gerade die eben später begonnen haben, suchen auch früher eine Behandlung auf, aber die Probleme sind trotzdem groß. Ja, man findet hier ähnliche Zahlen eigentlich auch bei anderen Abhängigkeiten, bei der Alkoholabhängigkeit sind es auch 7 Jahre etwa. Und natürlich führt auch so eine längere Problemdauer zu mehr Problemen, Beziehungsverlust, dass die Leute Wohnung verlieren oder Delikte auftreten. Überhaupt ist natürlich die Verschuldung das größte Problem. Jetzt ein bisschen beeilen, glaube ich, und ja, Sie sehen etwa, dass etwa die Verschuldung bei so etwa 35.000 bis 40.000 Euro liegt, das ist eben etwa 25-fache Monatseinkommen, nicht? Und natürlich haben da Leute einen großen Druck, Schulden richten sich eher danach, welche Möglichkeiten jemand hat, Geld aufzunehmen, also gerade Selbstständige haben oft einen größeren Kreditrahmen und haben dann oft Millionen Schulden. Ja, abschließend jetzt, was ist in der Therapie wichtig, da ist gerade eben eben wichtig, das erste Gespräch einmal darüber, dass man ein Verständnis hat dafür, und da ist gerade ein wichtiger Punkt eben zu schauen, was sind eigentlich die positiven Aspekte des Spielens. Die negativen sind relativ offensichtlich, aber was für die Therapie und den Therapiezugang so entscheidend ist, was gibt mir das Spielen, was habe ich davon, und auch welche Probleme habe ich dann oder was fehlt mir eigentlich, wenn ich da aufhöre damit, nicht? Weil das ist das, wo man dann ansetzen muss und was auch Therapie verhindert. In der kognitiven Therapie geht es eben darum, diese Auslöser, dann also diese Koppelungen zu identifizieren. Das kann unterschiedlich sein, Geld, aber auch eben interpersonelle Auseinandersetzen, und dann geht es auch darum zu schauen. Also es gibt in der Therapie, kann man nicht eben Ersatzhandlungen anbieten, dass man etwas, also Spielen hat so eine starke Wirkung, dass es da keinen Ersatz gibt eben, sondern es geht eher darum, wieder das Spektrum des positiven Erlebens zu erweitern und der Interessen, sodass die Leute erleben, dass sie auch bei anderen Situationen Freude empfinden können, und das können oft kleine Sachen sein. Und es geht darum, diese Sachen wieder einsetzen zu können und da wieder diese Sachen wieder zu entdecken. Und dann geht es eben darum, eben diese Auslöser zu erkennen und diesen Teufelskreis, den wir vorher eben gesehen haben, natürlich auch eingehen auf diese kognitiven Verzerrungen, auch dass man den Drang zuordnen kann, auch körperliche Symptome dann, wenn man vorbeigeht irgendwo bei einer Automatenhalle und dann eben das Herz zu klopfen beginnt, das dann, das oft erleben die Leute das automatisch, und das gilt es eben dann zu analysieren, und natürlich auch die Rückfallsprophylaxe. Medikamentös haben sich, natürlich muss man schauen auf die Komorbidität, es können Antidepressiva sinnvoll sein bei Leuten, die eine depressive Verstimmung haben, sonst haben sie sich nicht sehr wirkungsvoll gezeigt, sondern eher sind hier Opiat-Antagonisten, die hier wirksam sind. Und dann ganz interessant eine andere Studie, bei der eine differenzierte Wirksamkeit gezeigt wurde, zwar eine kleine Studie, aber da hat sich das Verlangen zu spielen vermindert bei eher impulsiven Leuten unter Modafinil, also einer stimulierenden Substanz, und hat sich eher gesteigert dann bei Leuten, bei denen die Impulsivität niedrig war. Also man muss hier auch in der medikamentösen Therapie differenziert vorgehen, und es geht hier um die Ausgangslage. Ja, danke. Die Aufmerksamkeit.